Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 29. Dezember 2023. Das Jahr 2023 hat genau noch 2,5 Tage. Dann ist 2023 Geschichte und es beginnt 2024. Rein rechnerisch müsste das stimmen. Und dieses Jahr 2024 wird ja jetzt schon angekündigt als das Jahr des Wandels, der Wende, als historisches Jahr. Da scheinen offenbar einige Leute schon in die Glaskugel geschaut zu haben, was da alles passieren wird. Darüber werden wir heute nur bedingt reden, denn Andreas und ich, Andreas sitzt übrigens frisch gewaschen und rasiert neben mir, ihr hört ihn auch gleich, er hat sich gerade nochmal ums Wetter gekümmert, bei uns ist allerdings noch dunkel, also draußen sieht er nichts. Wir wollen mal so ein bisschen zurückblicken, was ist eigentlich in diesem Jahr 2023 alles passiert. Aber erst einmal einen wunderschönen guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir mit dem Blick in die Dunkelheit. Dahinter vermutet man den See, aber er liegt im Stockdunklen. Da wir heute einen wichtigen Termin haben noch, mussten wir jetzt unseren Podcast vorziehen, sind deshalb ganz früh aufgestanden und haben hier so ein bisschen was vorbereitet. Genau genommen hast du etwas vorbereitet und ich darf dabei sein und ich werde das Ganze mitkommentieren. Ja, zum Wetter. Wir hatten ja gestern einen traumhaften Tag, wirklich den ganzen Tag Sonne und stahlblauen Himmel, nicht ein Wölkchen am Himmel, ganz toll, mit einer wunderbaren, frischen, neuen Schneedecke. Und heute wird es wieder ein bisschen schneien und am Wochenende wieder sonnig werden. Also soweit erstmal zum Wetter. Aber ich kann es nicht bestätigen, weil ich rausgucke und schlicht und ergreifend nicht sehe.
Genau. Wird dann nachgereicht beim nächsten Podcast. Genau. Ja, ihr Lieben, wir fangen mal an mit einer Meldung von News vor einigen Tagen. Die, denke ich, sollte hier in diese Abrechnung des Jahres 2023 hinein. Rekordwert bei Allensbach-Umfrage. Immer mehr Deutsche sehnen sich nach Freiheit. Und das Institut Allensbach erfragt ja seit Jahren im Freiheitsindex, was der Bevölkerung im Zweifel wichtiger ist, Freiheit oder Gleichheit. Über Gleichheit können wir auch gleich noch was sagen, Andreas. Und im Jahr 1998, hatten sich noch 45% für die Freiheit entschieden und 40% für Gleichheit. Jetzt liegen die Werte bei mittlerweile 56% Freiheit und 29% Gleichheit. Also das ist der höchste Stellenwert seit Beginn der Umfrage. Andreas, was heißt in diesem politischen Zusammenhang überhaupt Gleichheit?
Das war die Frage, die ich dir jetzt gerade stellen wollte, fand ich sehr interessant. Ja, das weiß ich auch nicht. Also erstmal ist es so, Gleichheit will niemand, weil der Mensch ist individuell. In seinem Seelenleben, in seiner persönlichen Ausrichtung, in seiner Eigenverantwortlichkeit, völlig individuell. Und alle Gleichheitsprinzipien, die kennen wir aus dem Sozialismus zum Beispiel in China, die waren dann so, dass man nicht mehr unterscheidet, konnte, die Positionen in den Unternehmen, in den Hierarchien und alle hatten einen grauen Overall an, die dort gearbeitet hatten. Nun konnte man die Chefs aber von den Mitarbeitern nicht unterscheiden und deshalb hatten die Chefs ein etwas anderes Grau, ein etwas helleres Grau, sodass man sie dann doch wieder unterscheiden konnte. Das heißt, diese Gleichheitsdiskussion ist völlig absurd. Dieses alles gleich machen wollen, gleichberechtigt natürlich, aber gleich, nein. Man darf ja den Begriff Rasse heute nicht mehr nutzen, sondern man muss von ethnischen Unterschieden sprechen. Ich finde das ziemlich absurd, denn bei Hunden zum Beispiel oder bei Pflanzen, da darf man schon von Arten und Rassen sprechen. Aber wir haben nun einmal Unterschiede. Und wenn ich mir einen Schwarzafrikaner angucke, einen Europäer angucke, einen Chinesen angucke, einen Inder, dann stelle ich fest, schon im ersten Überblick, die sind eben nicht gleich. Gleichberechtigt ja, aber nicht gleich. Und dieser Gleichheitsirrsinn, den wir hier haben, der ist natürlich ziemlich absurd und die Leute lechzen nach Freiheit, um auch die Unterschiede wieder wahrnehmen zu dürfen.
Ja, nicht nur das, sie wollen auch, dass der Staat sich aus allem mehr wieder raushält, das haben sie hier auch gesagt. Übrigens bei diesem Begriff Gleichheit, Also Mann und Frau sind ja auch nicht gleich. Das merken wir beide spätestens, wenn wir am Küchentisch sitzen und du mir die Hausordnung vorliest.
Nein, wenn das mal funktionieren würde. Aber es ist ja so, natürlich ist es nicht gleich. Alleine wer weiß, wenn ein Mann und eine Frau kommunizieren, wie schnell dort Missverständnisse dort sind. Das ist ja quasi vorprogrammiert. Und wenn Männer sagen, sie können Frauen nicht verstehen, dann liegt das wirklich, das ist ja bei fast allen Männern so. Es gibt ja bestimmte Mechanismen, die man beobachten kann. Wenn ich zum Beispiel mich erinnere an Deutschland, wenn man dann irgendwo in ein Schuhgeschäft musste mit einer Frau und dann lief die Frau durch diese Regale mit diesen Tausenden von Schuhen in einer Begeisterung, fast mit Tränen in den Augen, als wäre sie das erste Mal überhaupt in ihrem Leben in einem Schuhgeschäft. So eine großartige Situation. Und vorne im Eingang kauern ein paar genervte Männer aller Altersgruppen von 18 bis 90, während ihre Frauen da irgendwo durch diese Gänge da durchgeistern. Spätestens dann sieht man schon den Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das lässt sich natürlich so durchziehen. Da könnten wir eine Sondersendung von machen.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, wo, in welchem Schuhgeschäft du, mit welcher Frau, weiß ich natürlich auch nicht gewesen bist, aber tausende von Schuhen und gängeweise, so habe ich das ehrlich gesagt noch nie empfunden. Ich finde immer, es sind zu wenig Schuhe im Angebot.
Das sehe ich auch besonders, wenn ich in deinen Schrank sehe. Das ist schon wirklich so. Also dieses eine, die Schränke, das eine Paar Schuhe, was da steht, was ich habe beispielsweise und darüber dann die Regale mit deinem, das ist ja eigentlich, geben wir nicht in Stückzahl an, sondern in Gewicht. Aber das ist eben halt so. Diese Unterschiede sind da und in der Diskussion auch. Wenn eine Frau Ja sagt oder Nein, dann kann der Mann sich nicht darauf verlassen, auf den Begriff Ja oder Nein, sondern er muss darauf achten, wie sie es sagt. Denn wenn ich frage, Schatzi, wie geht es dir? Ist alles okay? Und dann sagt sie, es ist alles bestens. Die Aussage ist mehr als klar für einen Mann. Es ist nicht nur gut, es ist bestens und die Sache ist damit erledigt. Wenn ich jetzt aber nachhake im Nachhinein nach dem Motto, also irgendwas liegt doch an, und dann sagt die Frau, ich will nicht darüber reden. Und spätestens dann muss ich nur noch innehalten und warten, denn gleich sprudelt es raus und sie wird darüber reden, ohne Unterbrechung und Punkt und Komma.
Ja, so wie du jetzt auch gerade ohne Punkt und Komma geredet hast. Ich darf dich erinnern, dass ich dir aus Deutschland 3 Paar Schuhe mitgebracht habe.
Hast du? Ja, richtig, hast du, ja. Und wunderbare Schuhe, ich bin ja so glücklich.
So, ganz kurz mal konterkariert und ausgehebelt. So schnell geht ja. Es, wenn sie zu übermütig werden, die Männer. So, ihr Lieben, also, ich bin noch mal kurz in der Allensbach-Umfrage. Nur noch 40% der Bevölkerung glauben, frei reden zu können. Und das soll ein Tiefstwert sein seit Beginn dieser Umfragen 1953. Also es ist eine historische Meldung, beziehungsweise würde ich mal sagen, historische Ergebnisse. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Du hast ja im vergangenen Jahr und im Jahr davor und im Jahr davor hattest du ja immer wieder auf die BRICS, auf die Erweiterung der BRICS hingewiesen. Du hattest auf den Wandel der Weltmacht. Du hattest auf eine neue Weltordnung hingewiesen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das gehört ja alles hier zum System und auch, dass die sich gegenseitig aufstellen. Ja und nein, dazu kannst du gleich auch noch was sagen. Auf jeden Fall hat die Welt Online hat sich jetzt mal zum Jahresende mit diesem Thema beschäftigt und schreibt also über die unterschätzte Gefahr jetzt der BRICS-Erweiterung. Und das wollen wir uns mal angucken, denn in 3 Tagen treten 5 weitere Staaten der BRICS bei. Und wenn wir uns erinnern an den August jetzt diesen Jahres, wo sich die Präsidenten von Brasilien, Indien, China, Südafrika sowie eben auch Russlands, da war aber der Außenminister da, weil Putin wäre sonst vielleicht verhaftet worden. Da hatten die sich getroffen, es gab ein Abschlussfoto und dieses Abschlussfoto wird in dem Weltartikel moniert, denn hier heißt es, Es wirkte auf so manchen Beobachter fast wie eine provozierende Geste an den Westen, die das gewachsene Selbstbewusstsein und die Einigkeit der aufstrebenden Länder demonstrieren sollten. Und die Teilnehmer hätten in die Kamera gegrinst.
Ja, natürlich. Sie können ja auch grinsen. Also man muss ja eines mal festhalten. Die BRICS-Konstellation in der jetzigen Größe, bevor diese 5 neuen Länder jetzt beitreten, hat mittlerweile eine Wirtschaftskraft erreicht wie die G7. Nochmal, die G7, die großen 7 Industriestaaten, haben genau eine so große Wirtschaftskraft gemessen im Bruttoinlandsprodukt wie die bisherigen BRICS. Durch die Neudurchstartung der neuen Länder, die jetzt dazukommen werden, werden die BRICS natürlich die G7 auf den zweiten Platz verdrängen. Und wenn ich mir gerade aktuell angesehen habe, dass China und Russland ganz aktiv dabei sind, speziell Russland, einen großen bilateralen Vertrag mit dem größten Lithium-vorkommenden Staat der Welt einen Vertrag zu machen, nämlich mit Kolumbien, mit Bogota, dann bedeutet das, hier wird Lithium, das wird gebraucht, das ist ein Leichtmetall, ein alkalisches Leichtmetall, und das braucht man für die Produktion von Batterien. Und das ist das sind die größten Vorkommen auf der gesamten Erde. Das ist mal eben ganz kurz nonchalant an uns vorbeigelaufen, an den Westmedien, ein großer Rahmenvertrag. Ich meine, dass die grinsen, ich meine, wir sind doch auch gewohnt, die letzten Jahrzehnte auch das Grinsen der G7 immer wieder zu sehen, die sich da aufgespielt haben. Warum sollen die nicht auch mal grinsen?
Ja, also ist nichts dagegen zu sagen. Wer tritt denn nun ab dem 1. Januar 2024 den BRICS noch bei? Das ist der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten und Äthiopien. Eigentlich hätte ja auch noch Argentinien dabei sein sollen, aber es gibt ja diesen neu gewählten Präsidenten Milei, und der hat abgewunken. Der will mit der neuen Weltordnung, zumindest schreibt das Welt Online so, er will mit der neuen Weltordnung der BRICS-Staaten nichts zu tun haben. Diese sieht nämlich unter anderem neue Finanzinstitutionen in Konkurrenz zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds vor.
Also da haben sich also die US-Amerikaner auch ein gewisses Eigentor geschossen. Die BRICS können ganz zufrieden sein, dass Argentinien gerade jetzt, wo sie in der tiefsten Pleite ihrer gesamten Geschichte stehen, dass sie jetzt ausgerechnet nicht zur BRICS reinkommen. Das bedeutet also, dass jetzt diese Trümmer, die dort zurückgeblieben sind durch die fehlsozialistischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, jetzt letztendlich auch noch die USA mit belasten werden. Und wenn ich mir ansehe, dass dort Länder sind wie Iran oder Saudi-Arabien, ich meine, das sind natürlich die rohstoffreichsten Länder dieser gesamten Erde. Und das ist ja nicht irgendwie, dass da irgendwelche Drittländer reinmarschieren, sondern das sind wirklich große, große Player im großen globalen Spiel. Und die werden jetzt die BRICS natürlich massiv noch einmal aufwerten. Und wir sehen die Entwicklung, die da gerade läuft. Auch mit beiden Augen zu der großen Massenmedien lässt sich dieser Vorgang gar nicht mehr verhindern.
Ja, vielleicht noch mal zu dem Hintergrund. Also die BRICS hatten ja bereits 2014 die New Development Bank gegründet und einen sogenannten Liquiditätsmechanismus mit der Bezeichnung Contingent Reserve Arrangement geschaffen. Damit sollten Mitglieder, die Zahlungsschwierigkeiten haben, unterstützt werden. Und natürlich lautet das Fernziel die Entdollarisierung, also die Ablösung des US-Dollars als Leitwährung auf dem Weltmarkt und die Entwicklung einer eigenen gemeinsamen Währung. Da ist man ja ordentlich dabei. Und ja, hier heißt es, dass das natürlich nach Revolution klingt gegen die ökonomische und finanzielle Hegemonie des Westens. Ein Gegenmodell zu den G7 sozusagen. Und wer gehört eigentlich zu den G7? Also was ist die Gegengruppe? Auch nochmal für den Hinterkopf. Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und die USA.
Ja, und da sieht es eben nicht so besonders gut aus. Und nochmal, wenn wir uns ansehen, gerade was durch die Rohstoffe, die ja das A und O für eine Industrialisierung darstellen, auf der gesamten Erde ist das überall so. Und wir sehen uns dann solche Länder an, alleine mal Äthiopien, das finde ich sehr interessant, weil das wird immer gerne so gesehen als sehr armes Land. Also unter dieser äthiopischen Erde, da lagert eine Vielzahl von Rohstoffen. Das heißt also vor allem leicht abbaubare Goldvorkommen in gigantischer Größe und 30 weitere Materialien wie zum Beispiel Platin, Nickel, Lithium und Kali und so weiter und auch eine ganze Reihe von Edelsteinen. Das heißt, es handelt sich hier um ein sehr reiches afrikanisches Land. Das sollte man hier nochmal erklären. Das heißt, das sind also die Sahnestücke der Weltwirtschaft, die jetzt gerade mit ihren Rohstoffvorkommen den BRICS beitreten.
Genau, und hier, die Welt hat das auch mal aufgedröselt. Mit der Aufnahme der 5 neuen Staaten repräsentieren die BRICS rund 46% der Weltbevölkerung, also nahezu die Hälfte, hingegen die G7 10%. Außerdem repräsentieren die BRICS 36% des weltweiten Bruttonationaleinkommens, während die G7 rund 31% beinhalten. Das hat ein Bericht der Konrad-Adenauer-Stiftung festgehalten. Weiter, mehr als 44% der weltweiten Öl- und mehr als 36% der weltweiten Gasproduktion liegen diesem Bericht zufolge künftig in BRICS-Staaten. Zudem stammen 70% der Stahlproduktion von dort. Also, und das fasst auch die Welt so zusammen. BRICS ist ein ökonomisches Kraftzentrum. Nicht umsonst sollen rund 40 weitere Staaten bereits Interesse an einem Beitritt bekundet haben.
Ja, natürlich, weil wir sehen hier tatsächlich, das sind nämlich wirtschaftliche Dimensionen, die hier eine Rolle spielen. Wenn wir jetzt die G7 dagegen stellen und nur das Bruttoinlandsprodukt beispielsweise pro Bewohner dieser G7-Staaten dagegen stellen oder die Wirtschaftskraft, dann sollte man an der Stelle auch versuchen, einmal zu analysieren, um welche Form der Wirtschaft es eigentlich geht. Der Großteil in USA, ein Großteil dieser gesamten europäischen Strukturen befindet sich auf dem Bereich der Spekulation an den Börsen. Das heißt, große Teile der Wirtschaftskraft ergeben sich aus Ausbeutungsmechanismen in Form von Spekulationen, während die anderen mit Rohstoffen und mit Produktionen beschäftigt sind. Und die Wirtschaft soll ja, das ist vielen schon so ein bisschen aus dem Kopf herausgeraten, menschliche Bedürfnisse befriedigen. Es gibt eben halt Bedürfnisse von Menschen und demgegenüber wird ein Bedarf gegenübergestellt, was die Wirtschaft produziert, um genau durch diese Produktion den Menschen das Leben durch Arbeitsteilung und so weiter interessanter und auch eben halt lebenswerter zu machen. Das kann die G7-Orgie überhaupt nicht liefern, weil das sind eben halt Dinge, die vor allem durch hochfrequentielle Schnellrechner an irgendwelchen Börsen Gelder hin und her jonglieren, während in anderen Staaten weitaus mehr gearbeitet wird.
Ja, wir sprechen zum Beispiel auch über die Abhängigkeit des sogenannten globalen Südens. Denn da geht es ja auch um neue Optionen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, auch für Finanzierungsquellen, heißt es, ohne die üblichen Bedingungen des Westens. Diese Länder hoffen darauf, ihre Abhängigkeiten von und Einflussnahme durch die westlichen Partner zu reduzieren. Kein Wunder, viele haben ja auch vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer ziemlich schmerzhafte Erfahrungen mit den Sparmaßnahmen des IWF gemacht und auch den strengen Auflagen der Weltbank. Andreas, aber was vielleicht auch noch dazu kommt, ist natürlich immer noch so dieses Kolonialherrentum, was vom Westen ausgeht an den globalen Süden.
Ja, das Kolonialherrentum, das sehen wir ja alleine im Thema Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe ist ja ein Begriff, der so einen sozialen Touch haben soll. Wenn wir uns die Entwicklungshilfe aber ansehen, dann können wir eines erkennen. Diese alten Kolonialmächte arbeiten heute mit einem Label der Entwicklungshilfe, um dort ihre festen industriellen Strukturen in den Drittländern, in den verarmten Ländern noch stärker zu forcieren, indem man gemeinsame Pakte schließt mit irgendwelchen Diktatoren, zum Beispiel in Afrika, um dann dort eben halt ihre eigenen Strukturen zu festigen. Und das ist genau der Punkt, wo zum Beispiel China oder auch Russland, die sich in erster Linie in ihrer eigenen Historie mit sich selbst beschäftigt hatten und eben nicht unterwegs gewesen sind in anderen Staaten, in Drittstaaten und sie ausgebeutet haben. Und diese Historie fällt den G7 und deren Spielern natürlich jetzt auch auf die Füße.
Ja, und wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen tiefer da reinschauen. Was ist jetzt besonders wichtig für diese Länder, für diesen globalen Bedeutungszuwachs durch die BRICS? Da sind vor allem an erster Stelle genannt die arabischen Mitgliedstaaten, allen voran, du hast es schon angedeutet, die beiden Öl- und Gasproduzierenden Länder, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das saudische Königreich war bereits vorletztes Jahr, letztes Jahr 2022, der größte Handelspartner der BRICS im Mittleren Osten mit einem Volumen von mehr als 160 Milliarden Dollar. Und Riad erhofft sich, diese wirtschaftlichen Beziehungen zu China, zu Indien im Rahmen der BRICS natürlich zu festigen und Zugang zu weiteren Märkten in Russland und in Brasilien zu erhalten. Und die Emirate erwarten auch gute Geschäfte und sind dafür bereit zur Entdollarisierung. Andreas, was aber hier immer wieder auch auffällt, ist, dass all diese Länder und 40 weitere wollen dazukommen, eben auch diesen Ukraine-Krieg, Russland, diese Dämonisierung Russlands nicht mitmachen. Das Ganze hat sich ja auch bei COP28, bei dieser Weltklimakonferenz gezeigt, die überhaupt nicht so ausgegangen ist, wie sich der Westen das gewünscht hätte, vor allem Annalena Baerbock und ihr Gefolge. Das heißt mit anderen Worten, auch diese ganze Interessenslage, was Krieg und Frieden angeht, verschiebt sich damit.
Ja, dieser Versuch, diese alle paar Jahre den Menschen Sand in die Augen zu streuen durch die Klimafestivals, die man da abhält, wo die großen Partys ablaufen und man den Leuten dann erklärt, wir müssen die Welt retten und da stehen dann Tausende von Learjets in der Nähe oder sonstige Luxusjachten, wo genau die Elite sich trifft, die am meisten Schäden für die Umwelt macht. Und da geht es überhaupt nicht um Klima, denn diese Geschichte ist längst widerlegt. Das wissen wir ja auch mittlerweile alle, die wirklich ein bisschen weiter denken können als von der Tapete bis zur Wand. Das ist der eigentliche Punkt. Ja, ich sag mal, man hat da im Prinzip auch sein Vertrauen verloren. Wichtig ist, dass diese Hegemonialmacht dieser US-Dollar-Leitwährung ein ganz wesentlicher Punkt ist. Man spielt nicht mehr mit, man hat überreizt und dieser Anspruch der Weltpolizei, die die USA sich selbst irgendwann gegeben haben, der geht so langsam zur Neige. Man hat auf Kosten der Welt selbst sich den Wohlstand in USA erarbeitet, hätte ich beinahe gesagt, zumindest erwirtschaftet. Erreicht hat man den dadurch, erarbeitet kann man gar nicht sagen. Denn diese Dollar-Hegemonialmacht ist letztendlich das Instrument, das USA durch alle anderen Währungen der Welt durchfinanziert wurde, um überhaupt so reich zu werden. Damit konnte man die entsprechende Armee und die entsprechenden Strukturen, Geheimdienste und so weiter aufbauen, um dann auch letztlich diese Länder wieder zu drangsalieren, die USA die ganze Zeit durchfinanziert haben. Dieses ganze Spiel ist mittlerweile klar. Ich bin damit auf Tournee jetzt seit, was weiß ich, 40 Jahren fast. Und wenn ich das sehe, was da jetzt im Prinzip hochkommt, dann bin ich sehr erfreut darüber, dass diese Zusammenhänge jetzt auch in den kritischen Medien auch der Mainstream-Presse angekommen sind.
Hast ja auch lange genug dafür gearbeitet, ne? Dass das endlich sich durchsetzt.
Viele haben das gemacht. Ich möchte hier nochmal Herrn Senf nennen, Professor Senf, Bernd Senf, der auch über viele Jahrzehnte da wirklich ganz hart gearbeitet hat. Das ist tatsächlich so. Das sind so die Namen, die man dann gar nicht mehr hört, ganz große Leute.
Aber Markus Krall auch.
Markus Krall, der kam natürlich etwas später jetzt dazu, aber ich rede jetzt auch von den 90er Jahren und 80er Jahren schon. Und das waren schon große.
Da ist ja Krall gegen dich dann ein junger Hüpfer, ne?
Im Himmels Willen, das würde ich mir nie erlauben, so etwas zu sagen. Das ist wirklich nicht. Aber es ist tatsächlich so, es gibt schon viele, viele Menschen, die über viele Jahrzehnte schon an diesen Dingen dran arbeiten.
Genau. Und ich hatte vorhin Andreas gefragt, als wir hier die Nachrichtenlage mal ganz kurz durchgegangen sind, gibt es überhaupt heute für unsere Hörer eine gute Nachricht? Und da hast du eine sensationelle Antwort gegeben.
Was war das?
Hat er schon wieder vergessen. Er hat gesagt, ja, die beste Nachricht überhaupt, das System ist am Kippen.
Ja, das stimmt. Okay, das stimmt natürlich. 2024 wird ein gutes Jahr, das in die richtige Richtung geht. Es wird anstrengend, es wird rumpeln, aber wir sehen, dass das System sowas von am Kippen ist. Ich sehe die Verzweiflungsakte völlig überforderter Politiker, die uns hier momentan hier um die Ohren gehauen werden, die einfach nicht mehr wissen, wie sie das Volk bändigen können. Das Volk geht auf die Straße und das ist gut so.
Jo, also wir kommen zur nächsten Meldung und wir hatten darüber im letzten Podcast schon gesprochen. Die Tagesschau meldet, dass die USA nun vorerst die letzte Militärhilfe für die Ukraine bereitstellen und der Umfang 250 Millionen. Und der Außenminister der USA, Herr Blinken, der hat das Parlament aufgefordert, so schnell wie möglich zu handeln, um weitere Hilfen zu ermöglichen. Das sieht aber eher mau aus. Und man hat ja auch schon dann in Richtung Europa geschaut und gesagt, nö, dann sollen die Europäer doch eintreten dafür und dann sollen die dafür sorgen, dass genügend Geld in die Ukraine jetzt noch als Militärhilfe gehievt wird. Es heißt hier in dem Tagesschaubericht, dass die bisher bewilligten US-Mittel jetzt weitgehend ausgeschöpft seien. Dieses sei das letzte Paket, naja, in diesem Jahr, lang geht das Jahr ja auch nicht mehr. Aber trotzdem, wie es jetzt künftig weitergeht mit der US-Unterstützung für die Ukraine, das sei völlig offen. Das Weiße Haus hatte Mitte Dezember bereits erklärt, eben nur noch Mittel für dieses letzte Militärhilfepaket zu haben. Und dann seien die bisher bewilligten Mittel aufgebraucht.
Nun muss man eines dazu sagen, hier handelt es sich auch um eine gewisse Show, die dahinter steht. Die Mittel, die die USA der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, sind Mittel in Form von Investitionen, die sie von der EU zurückhaben wollen. Das heißt, es geht hier nicht um Geschenke an die Ukraine, sondern es geht um Vorfinanzierungen. Und man hat ganz deutlich gemacht, dass jetzt im Prinzip Europa natürlich dafür gerade stehen muss und diese gesamten Finanzierungen der USA wieder zurückzahlen müssen. Also insofern steht hier was anderes im Hintergrund. Die USA sind komplett pleite. Die USA macht jedes Jahr einen Haushalt, so wie Deutschland ja auch. Auch verfassungswidrig, auch wie Deutschland auch. Eigentlich sind das alles Staatsbankrottmechanismen, die dahinter stehen. Und dann stellt man immer fest, irgendwann im Oktober muss ein Nachtragshaushalt gemacht werden in USA. Dann ein Jahr später war es dann im August. Ein Jahr später war es dann im Mai. Mittlerweile sind wir schon irgendwo wahrscheinlich im Januar, dass der gesamte Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr funktioniert. Dann ist ein Riesenbohai, dass USA jetzt quasi den Bach runtergeht. Dann gibt es eben halt Riesenschlagzeilen. Dann setzt man sich zusammen in einer Krisensitzung und dann wird ein Nachtragshaushalt gemacht. Und das sind alles völlig unseriöse Mechanismen. Aber mittlerweile ist es so, dass wenn wir einen Haushalt für das kommende Jahr in Gang setzen und wir mittlerweile schon im ersten Drittel des Jahres sind oder im ersten Viertel des Jahres, dann und dann bereits der Haushalt schon nicht mehr funktioniert, dann sehen wir, jetzt kommen wir irgendwann über den Punkt des 1. Januars zurück hinaus. Und das bedeutet natürlich, dass der Staat dann wirklich im Bankrott einfach nicht mehr anders zu bezeichnen ist.
Ja, und jetzt ist es so, dass natürlich die EU einspringen soll. Also es heißt ja auch aus USA, wenn wir nicht können, dann müssen die das machen. Und da hat sich auch gleich der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur, der zeigt sich ja oft mit Annalena Baerbock Arm in Arm, der hat auf die zentrale Rolle der USA bei dieser westlichen Unterstützung für die Ukraine hingewiesen Er sagt, Deutschland und die EU könnten eine wegbrechende amerikanische Unterstützung nicht auffangen. Wörtlich sagt er, es ist kaum möglich, einfach zu kompensieren, was die Amerikaner bisher leisten, weder beim Material noch beim Geld. Aber natürlich werden wir Europäer in diesem Falle die Hilfe für die Ukraine verstärkt angehen müssen. Das ist sein O-Ton.
Naja, man hat hier mit einem Menschen zu tun, der offenbar die Lage nicht im Ansatz versteht. Sonst wäre es unmöglich, dass einem solche Worte über die Lippen kommen, dass man in einer solchen Leichtfertigkeit die Finanzen eines Staates wie Deutschland, für das er ja zuständig sein will, einfach so gnadenlos in den Dreck zieht. Auf der anderen Seite weit mit wehenden Fahnen sogar noch unterstützend wirken will, dass noch mehr Menschen ums Leben kommen, noch mehr Menschen verbluten und durch Bomben zerfetzt dort irgendwo auf dem Schlachtfeld zurückbleiben. Das ist die Realität. Und da steht dann eben halt so ein Grünen-Vorsitzender in seiner kompletten Ahnungslosigkeit und haut da solche Sätze raus. Es ist erbärmlich, wo wir politisch mittlerweile gelandet sind. Und bevor du sagst, das ist meine persönliche Meinung.
Ja, kannst du ja auch äußern hier. NTV berichtet oder gibt ein Interview wieder, das die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht hat mit dem Bundeswehr-Generalmajor Christian Freuding. Und der sagt, und ich meine, wenn man in die ganzen Ticker hineinschaut, da sieht man, wer was abfeuert an Drohnen, an Raketen und so weiter. Also Drohnen nicht abgefeuert, aber einsetzen. Und dieser Herr Freuding, dieser Bundeswehr-Generalmajor, der sagt, dass manche russische Fähigkeiten offenbar nicht richtig eingeschätzt worden sind. Man habe die Durchhaltefähigkeit der Russen am Anfang nicht so gesehen, wie wir sie heute beurteilen. Er ist auch Leiter des Ukraine-Lagezentrums im Verteidigungsministerium und sagt weiter wörtlich: Wir haben auch nicht gesehen, dass ihnen gelingen wird, was wir jetzt klar beobachten, dass sie ihren militärisch-industriellen Komplex hochfahren, ausbauen, Produktionskapazitäten trotz des drakonischen Sanktionsregimes steigern. Man habe vielleicht nicht gesehen oder nicht sehen wollen, dass sie in der Lage seien, von Verbündeten weiterhin versorgt zu werden, sei es Nordkorea, sei es China, auch Staaten aus dem globalen Süden. Und wenn diese Staaten nur Kühlschrankbeleuchtungen liefern, die dann zu militärischen Zwecken verwendet werden können. Und ebenso sei die Erwartung, dass die Ukrainer bei ihrer Gegenoffensive schnell möglichst große militärische Erfolge erzielen, in der Rückschau wörtlich sicherlich überhöht gewesen.
Na, und das schreibt jetzt NTV und das finde ich sehr interessant. Das ist also eine dieser Mainstream-Medien, die uns die ganze Zeit jetzt vorgemacht haben, dass ja Russland am Ende ist, Russland jetzt zerstört wird, die Ukraine den Krieg gewinnen könnte. Jeder mit ein bisschen Menschenverstand kann die Absurdität in diesen Worten erkennen. Es sei denn, man will eine Strategie damit verfolgen. Und welche Strategie könnte verfolgt worden sein, wenn man sich die Ergebnisse anguckt und sich jetzt einfach rückwendet und guckt, was ist passiert? Europa ist in den finanziellen Bankrott geraten. Europa ist nicht mehr verteidigungsfähig. Das heißt, Europa spielt ökonomisch nur noch eine untergeordnete Rolle, speziell wegen des Wirtschaftskrieges gegen Deutschland. Und wenn ich dann sehe, dass die Massenmedien genau diese Irrtümer dort alle dargestellt haben oder dieses falsche Wissen oder vorsätzlich gelogen haben, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind ahnungslos und haben in diesen ganzen medialen Komplexen, die wir in Europa haben, hier in den Mainstream-Medien, einfach kein Fachpersonal, die ein bisschen nachdenken können, also Unfähigkeit. Oder es ist eine korrupte Situation, dass man sich einfach diesen Nummern anschließt und diese Strategie mitverfolgt der Eigenzerstörung. Und in beiden Fällen, das sind nur die beiden Alternativen, die ich kenne, sind die Massenmedien an der Stelle komplett abzuschreiben.
Wir können uns alle erinnern, dass wir hier viel über diese Dinge gesprochen haben. Und ich weiß gar nicht, Andreas, entweder es ist ein Zeichen von fehlender Intelligenz, von Dummheit will ich jetzt mal nicht sprechen, und auch von fehlendem Einordnungsvermögen, dass man das am Anfang nicht erkannt hat. Man konnte es doch erkennen.
Also fehlende Intelligenz ist natürlich Dummheit. Und ich denke mal ganz einfach, das kann man so oder so sehen. Aber ich freue mich immer, dass man das heute natürlich wesentlich nüchtern macht. Man kann auch mangelndes Abstraktionsvermögen sagen oder intellektuelle Insuffizienz oder zerebrale Dysfunktion. Also da gibt es ja viele Begriffe, mit denen man dumm beschreiben kann. Also ich glaube ganz einfach, dass hier jeder, ich meine, wir sind keine Experten im militärischen Bereich, sondern wir sind freidenkende Bürger, die sich Gedanken machen über die Welt, geben sie in einen solchen Podcast weiter und sind erfreut darüber, dass andere Leute sich das anhören, und zwar als eine der vielen Meinungen, die draußen sind. Denn wir sind ja wohlgemerkt auch immer wieder angehalten, und das tun wir auch, die Massenmedien und die Mainstream-Medien uns ganz einfach zu verbreiten. Wir bringen alle großen Medien, ob das Fokus ist, NTV, Bild-Zeitung, die bringen wir rein, sodass jeder Zuhörer von uns sich eine eigene Meinung machen kann. Und wir fassen das hier in unserem Podcast nur zusammen. Ja, also ich, um das an den Abschluss zu bringen, ich glaube, die Dummheit und gleichzeitig die Käuflichkeit, das ist genau der Punkt, mit dem man hier die Medien beschreiben kann.
Wir sind beim nächsten Thema. Das ist jetzt kein großes Massenmedium, sondern das kommt von Thomas Röper vom Antispiegel, der allerdings, ja, aber du findest das halt nicht in den Hofberichterstattungsmedien, der die Washington Post zitiert. Und zwar geht es jetzt um die russischen Vermögenswerte. Und da heißt es, dass Washington seine diplomatischen Bemühungen auf die G7 konzentriert und diese Länder auffordert, bis Ende Februar 2024 zu entscheiden, wie sie vorgehen wollen. Das Ganze schreibt der Kolumnist Josh Rogan bei der Washington Post. Und es geht um eben, wie gesagt, die Beschlagnahme und Verwendung von im Westen eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Und hier heißt es, dass die eben nicht ohne die Zustimmung der europäischen Länder umgesetzt werden können, denn einige der europäischen Länder zweifeln inzwischen an der Zweckmäßigkeit eines solchen Schrittes. Wörtlich schreibt Herr Rogan, es ist gestern veröffentlicht worden, die Regierung von Herrn Biden hat sich endlich für die Idee erwärmt, Russlands eingefrorene Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Hinter den Kulissen hat das Weiße Haus langwierige innenpolitische Diskussionen geführt, wobei es sich allmählich der öffentlichen Befürwortung dieser Idee annähert. Also es gibt dort Bedenken gegen die Beschlagnahme ausländischer Staatsvermögen, selbst unter den derzeitigen Umständen. Und der Kolumnist zitiert Daten von Beamten, wonach nur etwa 2% dieser Gelder in den USA gehalten werden. Die meisten der eingefrorenen russischen Vermögenswerte befinden sich in Belgien und in der Schweiz. Da sehe ich schon ein Klingeln bei dir, Andreas. Es wird hier noch gesprochen von Widerstand in Europa, insbesondere in Berlin, ob ein solcher Schritt nach internationalem Recht berechtigt ist und ob er das Vertrauen in den Euro untergraben würde. Biden hatte ja die diplomatischen Bemühungen auf die G7 konzentriert und diese Länder aufgefordert, eben bis Ende Februar darüber zu entscheiden.
Also erstmal muss man das versuchen, grob einzuordnen. Hat man sich bisher im Westen mit den sanktionspolitischen Maßnahmen ins eigene Knie geschossen, ist man gerade dabei, die Mündung der Waffe gegen den eigenen Kopf zu richten und abzudrücken. Denn in dem Moment, wenn man jetzt sagt, dass man eingefrorene Gelder, das ist alleine schon rechtswidrig, Gelder einzufrieren. Das ist rechtswidrig, ganz klar. Und wenn man jetzt auch noch sagt, man würde diese Gelder dann entfremden und würde sie dann für den Wiederaufbau nehmen des Feindes, der Eigentümer dieser derzeitigen Gelder, dann ist damit das Vertrauen in das westliche Finanzsystem vollends am Ende. Und wir sehen jetzt schon anhand des zusammenbrechenden Systems, hier wird Schweiz und Brüssel genannt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Schweiz ein großes Problem hat, alleine, dass die Credit Suisse, eins der ältesten Bankhäuser, die man in Europa hat, verscherbelt wurde an eine andere kranke Bank, nämlich an die UBS. Und es bietet sich mal an, auch unter Google mal einzugeben, UBS Security, und dann landet man auf eine Bankseite der UBS Shanghai. Und da merkt man plötzlich auch, von welcher Seite noch bestimmte Einflüsse kommen könnten. Ich will es mal so ganz vorsichtig immer so durchklingen lassen. Wir sehen hier, wenn zwei Fußkranke sich zusammentun, dann wird daraus kein Marathonläufer. Das ist der erste Punkt, den wir jetzt zu erkennen haben. Und man redet auch in diesem Bericht nicht davon, dass die EU jetzt verantwortlich ist, die Entscheidung zu treffen, sondern man spricht nur noch von Europa. Und das ist der entscheidende Punkt, weil Schweiz gehört nicht zur EU, ist aber natürlich EU-gebunden und auch mit der EU unmittelbar verknüpft. Denn die Schweiz hängt von der Finanzlage der EU ab. Würde die EU crashen, dann würde natürlich die Schweiz ebenso mit crashen, weil sie extreme Forderungen gegen die EU haben durch Anleihemärkte, die größer sind als ihre gesamte Wirtschaftskraft es überhaupt aufbringen könnte. Das ist genau der Knackepunkt. Und hier werden so viele Nebenkriegsschauplätze mal gut zentriert, um auch mal den Überblick auch und die Klarheit zu haben.
Andreas, wie würdest du denn das jetzt hier zusätzlich noch einordnen? Dieser Washington Post-Kolumnist Rogan, der sagt, mir wurde von Beamten der US-Regierung gesagt, dass der Plan ohne europäische Unterstützung nicht funktionieren wird. Seiner Version zufolge würde die Verabschiedung eines Gesetzes in den USA, das die Übertragung einiger russischer Vermögenswerte durch die US-Regierung an die Ukraine vorsieht, zeigen, dass es der US-Regierung in dieser Frage absolut ernst ist und möglicherweise die verbleibenden Verbündeten zum Einlenken bewegen.
Naja, und das ist das Entscheidende jetzt natürlich, dass Europa jetzt vor einer ganz wesentlichen Entscheidung steht, und zwar im Zusammenhang natürlich auch mit dem Haushalt, mit der Haushaltsplanung der USA insgesamt. Die wird nämlich auch noch eine ganz große Rolle spielen. Das heißt, es muss jetzt relativ schnell entschieden werden, und Europa wäre sehr, sehr gut beraten, im Interesse eines friedlichen Europas, im Interesse einer neuen Ausrichtung, im Interesse einer Ausrichtung mit Russland und Zentral- und Kontinentaleuropa in eine Gemeinschaft zu kommen, sich nicht den BRICS anzuschließen, denn die BRICS könnte ja wieder eine neue Hegemonialmacht sein, die sich da entwickelt. Also nicht, dass ich da jetzt so unkritisch gegenüber den BRICS stehe. Ich möchte das auch ganz deutlich machen. Und wir nicht wissen, wer hinter den BRICS noch alles steht. Die werden ja auch infiltriert durch die Mächte. Die sind ja nicht dumm im Westen. Das darf man auch nicht vergessen. Das, was da so dumm erscheint, sind oft einfach nur Strategien der Zerstörung. Man kann nur hoffen, dass Europa jetzt die Situation nutzt und sich ganz deutlich von USA abwendet. Das nicht abwendet insgesamt, sondern ökonomisch in diesem Fall auf jeden Fall abwendet, weil das wäre nicht nur das Ende des Euros, sondern eben halt auch das Ende der europäischen Ökonomie, wie wir sie kannten.
Also Herr Rogan berichtet auch unter Berufung auf Berater von US-Abgeordneten, dass auf dem Capitol Hill die unausgesprochene Frist für die Genehmigung der Hilfe für die Ukraine der 19. Januar wäre. Bis zu demselben Tag muss der Kongress auch eine neue Initiative zur Finanzierung der Arbeit der Regierung verabschieden.
Das ist das, was ich meine, was jetzt kommt, nämlich genau dieser Zeitpunkt, der rückt jetzt ganz schnell ran. Man kann eigentlich nur hoffen, dass Europa sich besinnt und mehr in die Autarkie gegenüber USA ist und vor allem sich auch immer mehr mit der Alternative der BRICS und auch der Alternative des Internationalen Währungsfonds auseinanderzusetzen. Denn das ist ganz wichtig, denn das sind ja die großen Bank- und Finanzsysteme, die China und Russland gemeinsam aufgebaut haben, ganz stark motiviert durch die Sanktionspolitik des Westens. Denn die haben letztendlich den richtigen Schub in die Richtung gegeben, Russland und China überhaupt erst so stark zu machen.
Andreas, Hand aufs Herz. Das klingt alles gut, aber glaubst du wirklich, dass die Europäer sich in diesem Fall autark verhalten werden?
Nein, das glaube ich natürlich nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass es gesagt wird, auch von uns. Und wir müssen uns in einem im Klaren sein. Wir werden nicht drumherum kommen, diese Ökonomie im Westen komplett gegen die Wand zu fahren. Deshalb ist es so wichtig, sich vorzubereiten, auch auf die Zeit danach. Wir besprechen hier kein Ende, sondern wir besprechen hier einen Neuanfang. Dieses alte System hat versagt. Jeder weiß es, jeder spürt es. Dieses hilflose Gestammel von erbärmlich wirkenden Politikern, die momentan sagen, wir müssen Trump verhindern, dass er noch an Wahlen teilnimmt, weil er angeblich irgendeinen Kongresssturm in Gang gesetzt hat, was der Wahrheit nicht entspricht, denn mir ist kein Urteil bekannt gegen Herrn Trump, dass das so ist. Wo eine Frau Esken irgendetwas faselt von einer Genfer Flüchtlingskonvention, die eingehalten werden muss, und das unter Bedingungen, die wirklich mehr als zweifelhaft sind. Diese Situation zeigt, wie hilflos sie sind und die Menschen immer deutlicher erkennen. Und gerade in Deutschland, ausgelöst durch die Bauernproteste, kommt jetzt, glaube ich, auch eine neue Energie rein, die uns alle natürlich auch nach vorne bringen kann.
Ja, da kommen wir gleich zu dem Thema, was da gleich zu Beginn des neuen Jahres für Deutschland bevorsteht. Da solltet ihr genau zuhören, denn es ist einiges. Ich habe aber vorher noch zum Abschluss hier des internationalen Themenkomplexes die Griechen. Und Griechenland hat die beste Wirtschaft des Jahres und Deutschland schmiert ab. Das ist eine Meldung der Bild, Andreas. Und es heißt, dass diese Platzierung uns zu denken geben sollte. Als ich es gelesen hatte, dachte ich, naja, hat der Andreas schon immer gesagt, dass die Griechen ganz vorne sind. Aber jetzt hat es auch das renommierte Magazin Economist aus Großbritannien geschrieben. Und laut dieser Wirtschaftsrangliste hat Griechenland in diesem Jahr die beste Wirtschaftsentwicklung hingelegt. Deutschland dagegen liegt weit hinten, belegt nur Platz 27 von Platz 35. Was wurde untersucht für diese Rangliste? 5 Faktoren: die Inflation, die Inflationsbreite, zeigt also den Anteil von Waren an, deren Preise besonders stark gestiegen sind, das Bruttoinlandsprodukt, die Beschäftigung und die Aktienmarktentwicklung. Und das Ergebnis: die Wirtschaft der einstigen Pleite Griechen hat im Gesamtbild am besten abgeschnitten. Und du wirst uns jetzt erklären, warum.
Vielleicht noch mal ganz kurz von Deutschland, dass Deutschland Platz 27 von 35 hat. Das erkennt man nur daran an den Kriterien Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt und Inflationsrate. Würde man den Wohlstand der Menschen zugrunde legen, des einzelnen Bürgers, dann wäre Deutschland auf Platz 35 von 35 Ländern. Um es ganz deutlich zu sagen, es ist nämlich das ärmste Land innerhalb der Europäischen Union, wenn man es pro Bürger und pro Wohlstand rechnet, pro Bürger. Ganz wichtig. So, Griechenland, hochinteressantes Thema. Griechenland ist das aus meiner Sicht reichste Land in ganz Europa, alleine aufgrund der Rohstoffe. Wir wissen, dass zum Beispiel die iranischen Rohstoffe über einen Ring gewissermaßen zuzuordnen sind und der sich geologisch quasi unterhalb Griechenlands durchzieht. Das heißt, Griechenland hat unglaublich viele Rohstoffe. Die werden nur nicht abgebaut. Man darf nicht drüber reden. Der Spiegel hat in den 1970er Jahren mal einen großen Bericht über die Rohstoffe von Griechenland gebracht, der dann ganz schnell wieder eingedampft wurde. Aber hier hat es Griechenland geschafft, obwohl sie an die Rohstoffe nicht rankommen im Moment. Warum nicht? Weil der IWF, das ist der Internationale Währungsfonds, ich nenne es manchmal so ein bisschen die Al-Qaida der Dollar-Hegemonie, die jetzt quasi Griechenland in eine Schuldenspirale gedrückt haben und die Rohstoffe dienten als Sicherheit. Das heißt, die Rohstoffe sind abgetreten an die Amerikaner, während auf der anderen Seite die chinesischen Großkapitalien in gerade Griechenland sind und sich die oberirdischen Vermögenswerte kaufen. Ganze Städte, große Gebäude, private Eigentum und so weiter werden verkauft und wurden verkauft an die Chinesen. Also eine relativ schlechte Ausgangslage. Trotzdem hat es Griechenland geschafft, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass Deutschland so dramatisch gegen die Wand gefahren ist, dass viele Unternehmen sich jetzt in Griechenland niederlassen und dort auch versuchen, sich neu auf die Beine zu stellen. Und das zeigt, dass Griechenland bei weitem nicht so dramatisch einzuordnen ist, wie man es uns über Jahrzehnte einzutrichtern versuchen hatte. Und das ist der einzige Grund. Das heißt also, die Grundlagen sind gut für Griechenland. Und wenn irgendwann sogar die Rohstoffe wieder aberkannt werden für die widerrechtlichen Kredite eventuell, dann könnte es für Griechenland sogar einen guten Aufstieg geben.
Auf nach Griechenland.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Nein, das hast du nicht
gesagt. Aus militärischer Sicht ist es etwas anders.
Wie bitte?
Aus militärischer Sicht und aus der geopolitischen Sicht von Kriegsgefahren sehe ich Griechenland völlig anders. Das ist jetzt reine eine ökonomische Bewertung gewesen.
So, das ist gut und wichtig, dass du das nochmal klargestellt hast. Nicht, dass jetzt alle auswandern nach Griechenland. Wir sind ja auch schon viele nach Zypern gegangen. Ne?
Ja, das gibt es. Ja, das sind so Trends, die dann sind. Man muss aber eines immer wissen, wenn Trends entstehen, sind meistens Emotionen im Spiel und da setzt dann der Verstand an aus und man geht dann einfach in bestimmten Trends dann hinterher. Da gibt es dann so portugiesische Strukturen, da gibt es griechische Strukturen, aber man erkennt auch daran, wenn man mit den Menschen spricht, dass sie nicht wirklich durchdacht haben, warum sie dorthin gehen, nämlich Sicherheit oder Refugium-Gedanke, sondern in erster Linie, weil sie dort Gleichgesinnte treffen und dieses Freiheitsgefühl erleben wollen, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Und die Sonne scheint. Es gibt ja auch kanadische Strukturen.
Ja, gibt es natürlich auch. Aber es geht eben halt darum, bei mir, wenn es um dieses Thema Refugium geht, dass man nach bestimmten Kriterien überprüft, welches Land käme in Frage und welches Land ist auch umsetzbar. Es hat ja auch was mit den Finanzen zu tun, die man haben muss.
Ja, und eben bei dir war das Thema Sicherheit auch wichtig, ne? Du hast ja ein paar Jahre gebraucht, bis du deinen Platz gefunden hast.
8 Jahre habe ich überprüft nach ganz bestimmten Kriterien. Und da sind dann eben halt die berühmten Dinge wie Plattentektonik, keine Erdbeben, keine Vulkane, keine Kernkraftwerke, keine gefährdeten Wasserstände, die steigen oder fallen könnten. Das sind ja alles absurde Diskussionen. Vor allem eben halt auch meteorologische Zusammenhänge, gemäßigtes Klima, dünne Besiedlung, keine Kriegsgefahr. Fahren und so weiter. Das sind entscheidende Faktoren und das hat gedauert und es gab dann eben halt nur 2 Punkte auf der Erde und einer, das ist der, wo wir hier gerade sind.
Genau, und der andere war irgendwo, wo war der?
Russland, und zwar ungefähr 180 Kilometer nördlich von Novosibirsk in Sibirien und es ist gar nicht mal so schlecht, das Gebiet dort.
Und dann gab es auch noch ein paar andere Punkte.
Wo meinst du?
In den Meeren.
Ja, in den Meeren schon. Aber ich wollte ja nicht auf einem Floß wohnen, sondern irgendwie festen Boden unter den Füßen haben.
Ja, ich profitiere heute davon. Also was meine Schwimmkünste angeht, da wäre ich aufgeschmissen gewesen. Saskia Esken, Andreas, deine SPD-Lieblingspolitikerin.
Ja.
Sie ist ja Chefin der SPD, die gerade auch voll abschmiert. Und die... Ich glaube, sie muss außer sich sein. Also sie hat jetzt die CDU stark angegriffen, hat die CDU als wörtlich brandgefährlich bezeichnet, und zwar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, und der CDU vorgeworfen, die Sprache der AfD zu verwenden. Wörtlich sagt Frau Esken aus sichtlicher Empörung heraus, die CDU von Friedrich Merz entwickelt sich auf eine Art und Weise, die ich für eine über lange Jahre Verantwortung tragende Partei schon bedenklich finde, hat sie gegenüber der dpa gesagt. Sie führe Debatten etwa zur Migration oder zum Bürgergeld auf eine Art und Weise, also die CDU, die Menschen gegeneinander ausspiele. Zum Glück macht das die SPD ja überhaupt nicht, Herr Scholz auch nicht und so. Und Frau Esken sagt weiter, für die politische Kultur und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist das brandgefährlich. Ebenso gefährlich ist es, wenn CDU und CSU Begriffe in die Debatte bringen, die davor ausschließlich von der AfD verwendet wurden.
Ja, und hier sieht man das hilflose Gestammel, was man natürlich überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann. Denn das ist eine Entlarvung der Person selbst, wenn solch ein Unfug diskutiert wird. Und ich finde das sehr interessant, wenn man dann eben halt AfD als ein Label nimmt für böse, für schlecht und für Spaltung und keine Argumentation mehr hat offenbar. Ich fand das übrigens sehr interessant. Ich habe mir neulich angesehen von Roger Köppel eine Sendung, das ist ja der Herausgeber der Weltwoche in der Schweiz. Und das ist ein sehr freier und klarer Denker, der sich auch die Butter vom Brot nicht nehmen lässt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da sehr großen Respekt vor. Und der hat etwas gewagt, was kaum jemand wagt. Er hat mal die AfD untersucht, und zwar anhand der Paradefigur par excellence, die von den Gegnern der AfD permanent herangezogen wird Und wer ist das? Das ist natürlich Herr Höcke. Björn Höcke ist das Böse in Urgewalt aus Sicht der alternativen Denker der sogenannten SPD und der CDU und der sonstigen Blockparteien, die wir eben halt haben. Und er hat dann gesagt, dieser Herr Köppel, er hat sich mal die letzten 2 Jahre sämtlicher Reden von Herrn Höcke mal angehört, um mal zu suchen, welche Rechtsextremen, welche dramatischen Forderungen von ihm da dargestellt werden und wo er eben halt einen Extremismus erkennen könnte. Und er ist nicht fündig geworden. Er hat übrigens nicht gesagt, dass er das gut findet, was er sagte. Und er hat auch gesagt an einigen Stellen, dass Herr Björn Höcke sich an bestimmten Stellen unglücklich ausgedrückt hatte. Aber Extremistisches konnte er nicht entdecken. Und wenn man diese Maßstäbe auch mit unglücklichen Ausdrücken hier mal zugrunde legen würde, da schneiden alle anderen Parteien auch nicht gut ab. Frage, was ist der Extremismus, der vorgeworfen wird? Und wenn man dann mit solchen Schlagworten arbeitet, dann wird deutlich, mit welchen Methoden hier Frau Esken arbeitet. Sie ist gnadenlos überfordert.
Sie ist vor allem auch wütend, dass auch von der CDU und CSU abwertende Äußerungen gegenüber der wunderbaren Ampelregierung kommen und stellt hier wörtlich klar, wie beispielsweise die Regierung in einer außenpolitischen Ausnahmesituation wie dem Angriff Putins auf die Ukraine in der Öffentlichkeit immer wieder vorgeführt wird, als zögernd und zaudernd und eben nicht als verantwortungsvoll und besonnen. Das halte ich für staatspolitisch verantwortungslos und es beschädigt unser Land.
Naja, sie spult hier ihre SPD-politischen Klischees runter, ohne Sinn und Verstand. Was soll man dazu sagen? Das ist ja selbstentlarvend.
Ja, also man darf die Regierung offenbar nicht mehr kritisieren. Auch das, Andreas, ist aus meiner Sicht ja eher ein Zeichen völliger Hilflosigkeit. Und die zeigt sich immer offenbarer. Denn es ist ja so, wer in die Enge gedrängt sich fühlt, der greift noch mal mit letzter Kraft an.
Ja, sie können nicht mehr. Punkt. Sie können nicht mehr. Ob das die großen Massenmedien sind, ob das die großen alten politischen Parteien sind, ob das der öffentliche Schundfunk, was auch immer da so existiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke, sie können nicht mehr. Und das ist der Grund, warum wir auch mit einem wirklich grundsätzlich förderlichen Empfinden in das Jahr 2024 gehen können. Weil wir wissen, dass diese Drangsalierung nach unten sich jetzt dem Ende nähern könnte und zwar relativ schnell und dann der Neuaufbau beginnt. Das wird anstrengend sein, aber das wird natürlich dann wieder mit dem Licht am Horizont stattfinden und dann kommt auch wieder dieser förderliche Grundgedanke auch nach Deutschland und der sogenannte Wiederaufbau.
Ja, ich werde in dem Interview mit Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Deutschlands, genau über dieses Thema sprechen bei unserem Kongress. Er hat dazu sehr konkrete Ideen und er blickt auch trotz all diesen Chaoses sehr zuversichtlich in die Zukunft, denn auch dafür hat er Gründe. Und ich denke mal, wir werden mit 2024 tatsächlich einiges noch mal an zusätzlichem Turbo erleben, was das alte System angeht, wie es vor die Wand fährt. Aber auch für alle, die hier wieder zuhören und dabei sind, bitte, bitte, wenn immer sich da große Fragezeichen oder auch Bedrohungen aufzutürmen beginnen, bleibt in der Kraft, denn nur wenn wir innerlich stark und in der Balance sind, steigen wir über alle Trümmer hinweg und können den Blick nach oben gewendet eben den Weg auch in die Ruhe, in den Frieden finden und in die neue Zeit.
Das ist die geistige Ebene, das ist ganz wichtig, dass wir da in der Ruhe bleiben, Licht am Horizont, gerade weiter nicht marschieren, sondern schreiten, links und rechts den Unsinn wahrzunehmen, aber sich nicht vom Pfad abbringen zu lassen. Und ich werde diesbezüglich ein Gespräch führen mit Markus Krall. Und Markus Krall, ein hervorragender Analytiker, jeder von uns Zuhörern hier weiß das natürlich auch. Und es geht natürlich auch darum, dass er sich in die Politik jetzt mit auch einbringen will. Er macht das übrigens aus meiner Sicht sehr gut, weil er sagt, er will jetzt auf gar keinen Fall die Ampelregierung Regierung unterbrechen. Das wäre nämlich ein Fehler. Denn dann würde man dort einen Königsmord reininterpretieren und sagen, die waren gerade auf dem richtigen Weg und auf der Zielgeraden sind sie dann von AfD und Konsorten unterbrochen worden. Das darf nicht sein. Nein, wir müssen einmal richtig in den Spagat und ordentlich aufsetzen. Das heißt, wir müssen wirklich auf den Boden ankommen. Das heißt, das System muss einmal komplett kollabiert sein, um dann den Wiederaufbau zu machen, sodass man dann den großen Königsmord nicht rausholen kann und kann nicht sagen nach dem Motto, wir sind unterbrochen worden, wir hätten das geschafft und jetzt hat es die AfD oder sonst wer kaputt gemacht. Nein, der Weg geht richtig, aber es könnte jetzt ganz schnell gehen. Und das ist der entscheidende Punkt, denn die Wirtschaft steht gerade kurz vor dem Aufprall.
Ja, die AfD ist ja der böse Bube in diesem ganzen Spiel. Und es wird im nächsten Jahr, also in 2024, in Thüringen gewählt. Und da hat man wohl auch Panik vor diesen Landtagswahlen. Thürings Innenminister Meier, der ist also völlig in Sorge. Er sagt, wenn die AfD da jetzt ans Ruder kommt, dann drohe das Land in ein Desaster hinein zu schlafwandeln. Und er schaut angesichts des Zuspruchs für die AfD mit großer Sorge auf diese Landtagswahlen im kommenden Jahr. Wörtlich sagt er, die Demokratie ist unter Druck und zwar auf eine Art, wie wir es bisher nicht kannten, hat er in einem Interview mit der Süddeutschen gesagt. Und weiter sagt er wörtlich, die Rechtsextremisten der AfD um Björn Höcke versuchen, die Demokratie mit allen Mitteln von innen heraus auszuhöhlen. Und Höcke ist ja AfD-Landeschef und Fraktionschef im Thüringer Landtag. Und deswegen ist Herr Meier auch besonders erbost und sagt, wir Demokraten, wir müssen uns dem Kampf stellen, für den wir bislang noch schlecht gerüstet sind.
Und da haben wir es wieder, das hilflose Gestammel mit den Begriffen rechtsextrem und Höcke. Was anderes fällt Ihnen nicht ein und diese Nummer fällt Ihnen jetzt auf den Füßen. Nun muss man dazu wissen, dass die Menschen gerade in der sogenannten Ex-DDR den Totalitarismus schon mal erlebt haben. Und sie erleben genau dasselbe gerade wieder von den Blockparteien. Und wenn dann natürlich eine Gruppierung sich dagegen stellt und die große Zahl der Bürger in Thüringen offenbar sogar dazu führen würde, dass die AfD die größte Partei wäre, was hat denn das mit Demokratieverständnis zu tun, wenn ein Drittel oder vielleicht sogar mehr der Bürger eindeutig wollen, dass ihre Partei, die sie sich wünschen, demokratisch, dass die dann an die Macht kommen? Das kann doch nicht sein, dass eine 14%-Partei der Grünen letztendlich an der Macht ist, nur weil irgendwelche Insider und Drahtzieher in den hohen Finanzetagen außerhalb Europas genau etwas anderes wollen.
Ja, Andreas, der Herr Meier, dieser SPD-Politiker, der spricht sich, wie Welt Online meldet, sogar für eine Änderung, hier wird es als Präzisierung bezeichnet, des Verfassungsartikels in Thüringen aus zur Ministerpräsidentenwahl. Seiner Ansicht nach schließt die jetzige Formulierung nicht aus, dass ein Kandidat im dritten Wahlgang mit einer einzigen Stimme gewählt wäre, obwohl alle anderen Abgeordneten gegen diesen stimmen. Und er sagt dazu, wir müssen die Verfassung wetterfest machen. Das müsse jetzt sehr schnell gehen. Und wie gesagt, er hätte das Gefühl, dass wir, damit meint er Thüringen, in ein ziemliches Desaster hinein schlafwandeln. So, jetzt frage ich dich mal, haben Sie es einfach bislang nicht für möglich gehalten, dass sie einmal so abschmieren würden, dass die AfD so stark werden könnte? Oder woher kommt die plötzliche Panik, während Sie ja vorher diejenigen waren, die selbstzufrieden sich dadurch schlafgewandelt haben?
Ja, die parteipolitischen Feudalherren, die hier sprechen und sehen gerade, dass sie aus dem Tempel gejagt werden. Das ist das Hauptproblem. Was ist eigentlich eine Verfassung? Wenn ich frage, in welcher Verfassung befindest du dich, Eva, dann kannst du sagen, ich bin in einer guten Verfassung, in einer wenig guten Verfassung. Wenn ich sage, erklär doch mal deine Verfassung, dann kannst du mir zum Beispiel erklären, wie du die Welt siehst, was deine Meinung ist und so weiter. Und es gibt auch einen Volkskörper, der auch eine Verfassung herstellen kann. Und das ist zum Beispiel das thüringische Volk. Und die haben eine eigene Verfassung, nämlich ihren Volkskörper zu beschreiben. Und dieser Volkskörper besteht aus der Gruppe der gesamten Menschen, die dort in Thüringen leben. Und die haben sich die Verfassung erklärt. Und das sind zum Beispiel wahrscheinlich über 30%, die diese Verfassung ganz eindeutig gutheißen und im Rahmen dieser Verfassung, die sie selbst erklärt haben, jetzt eine politische Veränderung wollen. Und jetzt will eine Minderheit die Verfassung des Volkskörpers, also die Eigenbeschreibung der Menschen, quasi per Dekret abändern. Eine Verfassung ist kein Gesetz, sondern eine Verfassung ist eine Erklärung eines Volkes über sich selbst. Und das kann kein Politiker einfach ändern.
Würde er aber gerne, der Herr Mayer. Und er sagt auch, also er hat sich da wirklich ausgekapunkt. Er sagt, die Menschen wählten die AfD mittlerweile gar nicht mehr als Protestpartei, sondern ein Großteil der Wähler ist inzwischen überzeugt von ihrer Haltung und sagt dann, mit Sorge erfüllt mich, dass wir mit der Annahme falsch lagen, ihr Wählerpotenzial ende bei 20 oder 25%. Inzwischen wird deutlich, dass es diesen Deckel nicht mehr gibt. Viele Menschen hätten große Sorgen wegen der vielen Krise. Und phasenweise hätten sie auch noch Sorgen wegen existenzieller Fragen. Also er ist offenbar wirklich alarmiert. Und man kann natürlich gespannt sein, was die Herrschaften sich einfallen lassen wird. Da wird ja im September gewählt nächstes Jahr. Denn auch der frühere Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle hat sich zu Wort gemeldet und gewarnt vor einer Erosion von Demokratie und Rechtsstaat infolge eines wörtlich Durchmarsches der AfD bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Voskuhle sagt wörtlich, die AfD als stärkste Fraktion in einem oder mehreren Landtagen würde die politische Landschaft Deutschlands umkrempeln. Die politischen Köpfe dieser Partei zielen auf eine grundsätzliche Systemveränderung. Das hat er dem Tagesspiegel gestern gesagt. Und es werde nicht leicht, und da soll man genau hinhören, es wird nicht leicht, die AfD als stärkste Kraft zu verhindern.
Ja, wunderbar. Hier sehen wir nämlich die Erosion der Feudalstrukturen. Das ist der Entscheid. Nicht die Erosion der Demokratie, sondern der feudalistischen Strukturen, die wir haben. Das stimmt. Die Menschen wollen einen Systemwechsel. Und warum? Weil sie einfach mal vergleichen, wie sah ihre Stadt vor 30 Jahren aus und wie sieht die Stadt heute aus. Und da stellen sie fest, da könnte irgendwas am System nicht stimmen. Das ist ihr gutes Recht und deshalb wollen sie das System auch ändern. Und deshalb wollen sie auch und werden das Ganze natürlich auch tun. Die einzigen, die wirklich offenbar Angst vor dem Rechtsextremismus haben, sind die Feudalherren selbst und die medialen Strukturen, die von diesen Feudalherren über willkürliche Gesetzesänderungen finanziert werden. Wenn ich sehe, dass beispielsweise die Bundesregierung ihre eigenen Gesetze bewirbt mit Millionen und Abermillionen Steuergeldern, um Werbung zu machen für die eigenen Gesetze. Und diese Werbung laufen dann über die großen Medialkonzerne ab, die damit ihr Geld wieder reinbekommen. Daran erkennen wir, wie die Strukturen der Feudalisten letztendlich funktionieren. Das Volk spielt nicht mehr mit und die Feudalstrukturen werden immer kleiner und die erodieren tatsächlich.
Ja, und wir dürfen gespannt sein, wie gesagt, was da noch auf uns zukommt, was wohl jetzt Anfang Januar, ab dem 8. Januar, vielleicht sogar schon ab dem 7. droht, ist ein Superstreik in Deutschland. Und jetzt bitte alle genau zuhören, denn es geht auch um euer Fortbestehen, was euren Haushalt angeht, da könnte es sein, dass doch für einige Zeit gewisse Quellen, von denen ihr sonst schöpft, aus denen ihr schöpft, nämlich wo ihr einkauft, dass die nichts mehr hergeben und dass auch Fortbewegungsmittel in den Streik gehen. Also, schon vor ein paar Tagen hat die Bild gefragt, ob Deutschland gleich zu Beginn des neuen Jahres völlig lahmgelegt wird. Gleich drei große Branchen drohen mit Streik und Blockaden ab dem 7. bzw. 8. Januar. Wer ist das? Es sind die Bauern, also die Landwirte, die Lokführer, die Spediteure. Man rechnet damit, dass vielleicht auch die Gastronomie sich noch anschließt. Und es ist ein großer Aufstand, als solcher wird es hier bezeichnet, gegen Ampel, die Ampelmännchen und gegen die Bahnbosse. Betroffen sein werden die allermeisten der mehr als 80 Millionen Bundesbürger. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze von der CDU sagt wörtlich, es droht ein Horrorstart. Ein Horrorstart ins neue Jahr.
Ja, Horrorstart passt ja auch irgendwie, also mit Doppel-A oder mit ART, das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ich finde das wirklich großartig, in der Art groß, im edelsten Sinne des Wortes, dass die Menschen sagen, wir machen jetzt nicht mehr mit. Und ich möchte hier ganz klar mich für die Bauern aussprechen, die nämlich hier eine große Sache in Gang gebracht haben. Es gibt leider mittlerweile auch in der alternativen Szene Diskussionen darüber, dass die Bauern eigentlich nur ihre Subventionen weiter von der EU behalten wollen. So einfach geht es nicht zu machen. Erstens geht es nicht um Subventionen, sondern es geht darum, dass man den Bauern nicht noch mehr wegnimmt, als man schon weggenommen hat. Wenn man den Bauern weniger wegnimmt, dann ist das noch lange keine Subvention, sondern es handelt sich einfach nur um eine weniger Wegnahme. Und was hier eben ganz entscheidend ist, jeder Bauer würde gern arbeiten, vernünftig in einer humanen Tierhaltung, in einer natürlichen Form auch der Landwirtschaft in jeder Form, auch Ackerbau und so weiter zu machen, um davon leben zu können. Das Problem ist, dass die Feudalstrukturen die Bauern über Jahrzehnte in diese Korsetts der Finanzierungsstrukturen eingebaut haben. Und jetzt werden diese Hebel noch weiter runtergedreht und deshalb wehren sie sich. Natürlich, aber es geht jetzt nicht einfach nur darum, dass es heißt, die wollen einfach nur ihre EU-Gelder haben. Das ist zu kurz gesprungen. Die arbeiten und kämpfen dafür und ich halte das für richtig.
Nein, die sind natürlich stocksauer, die Bauern, weil der Agrardiesel jetzt teurer werden soll. Wir haben da einige Videos der letzten Tage eingestellt, wo Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, offenbar wirklich sprachlos war, als er ausgebuht wurde. Und außerdem sollen ja die Kfz-Steuern steigen und der Bauernverband ruft zum Aufstand eine ganze Woche lang, 8. bis 15. Januar, das ist eine Aktionswoche, mit einer Abschlusskundgebung in Berlin. Wir kommen dann zur Bahn. Die Lokführer wollen mehr Geld, Monatslohn 555 Euro rauf, plus einmalig 3.000 Euro, meldet Bild. Sie wollen weniger arbeiten, eine 35 statt 38 Stunden Woche. Und der Gewerkschaftsboss Klaus Weselski hat bis zu 5 Tage lang Streiks ab dem 7. Januar angekündigt und betroffen wären ja die gesamte Bahn sowie die S-Bahnen. Heißt also, wer Pendler ist, wer auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, sollte sich rechtzeitig vorbereiten. Die Dritten der Gruppe sind die Brummis, die Spediteure, Lkw-Fahrer und so weiter. Die sind sauer über die gerade erhöhte Lkw-Maut, die natürlich letztendlich auf uns alle wieder umgesetzt werden wird. Auf uns jetzt hier nicht, aber natürlich auf den Rest. Und der Verbandschef Dirk Engelhardt hat ein Interview der Bild gegeben und wörtlich gesagt, es ist 11:55. Klar ist, die Bauern und die Transportbranche halten Deutschland am Laufen. Keine Landwirte und keine Lkw bedeuten keine Versorgung, ihr Lieben. Und damit sind wir an dem Punkt, wo wir schon oft waren, immer aus anderen Gründen und immer wieder kommen wir unterm Strich auf dieselbe Summe. Bitte haltet Lebensmittel vor, genügend, also die Bundesregierung empfiehlt ja immer 2 Wochen. Wir empfehlen sehr viel länger. Es ist wichtig, dass man auf alles Mögliche, auch durch Stromausfälle, Cyberangriffe, Cyberpolygon, wie Herr Schwab das genannt hat, dass man vorbereitet ist, dass man Kerzen im Haus hat, Streichhölzer im Haus hat, genügend Toilettenpapier, wer kleine Kinder hat, genügend Windeln und so weiter. Wasser, dass man sich um die Wasserversorgung rechtzeitig kümmert, dass man vielleicht Flaschen sammelt, verschraubbare Flaschen und die einfach mal säubert und dann mit Wasser vollfüllt. Das sind jetzt wichtige Dinge, weil wenn keine Geschäfte offen haben oder beziehungsweise wenn in den Geschäften nichts mehr zu kaufen ist, weil die Spediteure nicht gefahren sind, dann erlebt man vielleicht die erste richtig große Krise.
Ja, und auch darüber werde ich mit Mr. Blackout natürlich sprechen dann im Rahmen unseres Kongresses. nämlich auf die konkreten Vorbereitungen, wenn es denn soweit ist. Denn dann ist die Welt noch einmal ganz anders. Wenn plötzlich der Strom aus ist, dann ist er erstmal aus. Und wenn das ein Vorgang ist, der sich eventuell über Wochen hinzieht, denn ein Blackout über große Flächen ist nicht über THW mal eben regelbar. Bei kleinen Inselproblemen kann man das machen, indem dann aus allen Bundesländern die zusammengezogen werden. Aber das geht eben nicht bei einer großen Fläche, die dann stattfindet. Dann ist natürlich erstmal aus bei der ganzen Geschichte. Ja, die Frage, die sich hier stellen muss noch einmal ist, warum soll denn eigentlich alles teurer werden? Wo geht das Geld eigentlich hin? Dieser Diesel zum Beispiel, ob das jetzt der Mineralölpreis ist für Diesel bei Landwirten oder auch bei Privatautos. Guckt euch mal beim nächsten Mal tanken, solange nicht mit so einer Elektrokiste durch die Gegend fahrt. Guckt euch bitte mal an, wie hoch ist eigentlich der Preis pro Liter Benzin ohne die Steuer und Abgaben für den Staat. Dann werdet ihr feststellen, das ist dann nur noch ein einstelliger prozentualer Bereich, der das Ganze dann letztendlich ausmacht. Das heißt, der Staat greift ab. Und was macht er damit? Seine Staatsquote zu finanzieren. Das ist das Hauptproblem. Über 50% aller Aktivitäten finden in Verwaltungsprozessen des Staates ab. Das ist zu groß. Wir haben ein Klimaministerium. Wozu um Himmels Willen braucht man ein Klimaministerium? Wir haben auch kein Ministerium für Sonnenflecken, denn die Sonne ist auch dafür verantwortlich, ob es hier wärmer wird und so weiter. Das heißt, an dieser Stelle muss hier wirklich Tacheles geredet werden. Der Großteil der gesamten staatlichen Strukturen kann schlicht und ergreifend ersatzlos gestrichen werden. Das ist doch das, was Markus Krall immer wieder sagt. Und das ist für mich ganz wichtig, auf hoheitliche Aufgaben beschränkt sein. Die müssen wohlgemerkt staatlich sein. Polizei, Feuerwehr. Ich halte übrigens auch das Bildungssystem für wichtig, dass es staatlich organisiert bleibt. Aber im Sinne eines Staates, der auch den Namen natürlich verdient. Hier beginnt eigentlich das Hauptproblem. Das Geld wäre da, wenn es eben halt nicht von den Staatsstrukturen abgesaugt worden wäre.
Ja, Andreas, vielen Dank für dieses sehr wichtige Statement, ihr Lieben. Also rechnet damit, dass am 8. Januar Supermärkte leere Regale vorweisen oder ab dem 8.1. Rechnet damit, dass ihr an der Tankstelle keinen Sprit mehr bekommt, weil er nicht geliefert wurde. Rechnet damit, dass eventuell bestellte Handwerker nicht kommen. Rechnet damit, dass Bus und Bahn nicht fahren, S-Bahnen vor allem auch. Rechnet damit, dass vielerlei Service, den ihr gewohnt seid, dass der nicht erfolgt. Es kursiert hier gerade im Netz eben eine Empfehlung. Bleiben Sie am besten zu Hause. Gehen Sie hin an den Ort des Geschehens. Können Sie auch machen. Schauen Sie sich das Ganze an. Gehen Sie davon aus, dass es so etwas in den letzten Jahrzehnten noch nicht gegeben hat. Verlassen Sie sich auf nichts, sondern nur auf sich selbst. Ja, das sind die neuen Herausforderungen für das kommende Jahr, ihr Lieben. Das war unsere letzte Sendung in 2023. Wir hören uns wieder am Montag und gehen jetzt auch in schon wieder wohlverdientes Wochenende.
Ja, schon wieder. Und wir freuen uns wirklich sehr auf das gemeinsame neue Jahr, was wir wieder gemeinsam dann auch erleben werden mit unseren Podcasts.
Genau, heute gibt's wieder das Abendgebet. Ich freue mich auf euch und wünsche euch für den Übergang des neuen Jahres, dass die Wünsche die sind, die euch wirklich hilfreich sein sollten.